So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von So tickt Berlin. Langsam wird es immer wärmer draußen. Ich sitze draußen, wie man es unschwer hören kann, mit einem ganz besonderen Gast im Pascarella in Charlottenburg, einem ganz guten Italiener. Das ist wieder Werbung unbezahlt, leider. Wäre so schön, wenn ich sagen würde, nee, klar, hier hast du ein bisschen Kohle. Nee, ist es leider nicht. Aber wenn man mal in Charlottenburg in der
Schlüterecke Pestalozzi ist einfach auch schön, weil viel Platz draußen zum Sitzen, was in Berlin relativ selten ist.
Das stimmt und es sind schöne große Straßen hier und immer nette Menschen, die hier vorbeilaufen. So, ihr habt ihn schon gehört, nämlich meinen Gast, eine großartige Schauspielerin, die schon seit Ewigkeiten in dieser Branche ist. Ich freue mich riesig. Schön, dass du da bist. Hallo Anushka.
Hallo.
Sag mal Anushka, trifft man dich denn mal ab und zu hier?
Ja, ich wohne ja hier um die Ecke.
Aha.
Und ich habe so 4-5 Lokale, wo ich meistens bin.
Ach toll.
Ja, wie jeder hat. Jeder hat das in seinem Kiez. Also ich wohne hier gleich am Karl-August-Platz und da ist auch ein Lokal hier. Aber hier ist es halt ruhig.
Aha.
Ja.
Und sag mal, Anushka, du bist ja eine der wenigen Menschen, die sich Berlinerin schimpfen, nennen.
Ich bin hier geboren.
Das ist wirklich außergewöhnlich.
Ja.
Du kennst diese Stadt quasi in- und auswendig. Hast du schon dein, oder sag mal, in welchem Bezirk bist du geboren?
In Wilmersdorf.
In Wilmersdorf. Mhm. Bist du irgendwie auch mal im Laufe deiner Karriere, deiner Zeit, auch mal in den Ostteil umgezogen? Hast du
da
gewohnt?
Nein, niemals würde ich in den Ostteil ziehen. Ich bin da manchmal, ich habe da auch gearbeitet, als ich im Berliner Ensemble engagiert war. Und ich gehe da auch manchmal hin, eher zu Veranstaltungen oder letztens war ich langen Spaziergang unter den Linden bis zur Museumsinsel und dann dort ins Bode-Museum. Aber nee, ich will da nicht wohnen. Ich bin wirklich eine Westberlinerin. Und auch in Westberlin gibt es Bezirke, die ich nicht gut kenne und auch gar nicht kennen will. Ich bin ein Dorfmensch. Ich habe so einen Umkreis von 2-3 Kilometern und der reicht mir, ja.
In Berlin sagen wir statt Dorf Kiez, ne?
Ja, genau,
Kiez. Aber es ist total spannend. Mir geht's so ähnlich. Ich liebe Berlin und ich finde es super, dass
ihr letztes Jahr gespielt habt.
In der Pachojalkirche.
Wunderschön. Also oder? Da diese ganzen Straßen und diese Häuser und alles. Ein Traum, aber ich kannte es nicht. Das sind so richtige Schmuckstücke.
Mhm.
Das gefällt mir sehr, sehr gut. Man muss dann halt auf die Suche gehen. Aber das, was man als Nicht-Nischenkenner sieht vom Osten, ist halt ja touristisch, voll mit Kneipen, mit Graffiti, keine Bäume in den Straßen. Aber da, wo ihr da gespielt hattet, das war ja wunderschön, auch die Häuser gegenüber und ja, richtig schön.
Also, wo wir gespielt haben, vielleicht kurzer Sidekick, wir haben den Jedermann ja letztes Jahr gemacht, im Oktober in der Pachojalkirche, wo du netterweise warst. Ich glaube sogar zur Premiere.
Mhm.
Und ja, das ist wirklich eine schöne Ecke da hinter dem Alexanderplatz in der Pachojalstraße.
Würde man nicht vermuten. Und es ist wirklich wie ein Kleinod.
Mhm.
Mit wunderschönen Häusern, Wohnungen, Townhouses. Also ja, es gibt viel zu entdecken.
Tatsächlich, ja, ich wollte gerade sagen, ich finde Berlin so toll, dass es zusammengewachsen ist und so groß und so vielschichtig. Unglaublich, es gibt ja kein richtiges Zentrum, immer wieder, wenn ich darauf zu sprechen komme. Aber du als Berlinerin, sag mir mal, du warst, ich bin tatsächlich auch immer, wenn ich umgezogen bin, im Westteil der Stadt, das hat sich so ergeben, gar nicht, weil ich das...
Ich habe einmal in Kreuzberg gewohnt.
Ah ja, wo denn da?
Paul-Linke-Ufer, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er. War ganz schön, aber... Ich fand das dann doch scheiße, dass ich immer zum Cottbusser Tor musste, wenn ich irgendwo hin wollte, weil das fand ich dann richtig gruselig. Und bin ich wieder zurück nach Charlottenburg, ja. Das ist das Problem, ne? Es muss ja alles stimmen.
Aber erzähl mal, du hast gerade 80er, 90er Jahre da, Paul-Linke-Ufer. Was war denn das? Wieso sagst du gruselig? Ich meine, heute ist das Cottbusser Tor.
Immer noch gruselig. Immer noch dreckig, gruselig, voller traurigen, drogenabhängigen Alkoholikern.
Mm.
Aber damals war es richtig schlimm. Also richtig Angst. Ich fand es schlimm. Ja.
Wirklich, ja?
Ja.
Und wie war das Paul-Linke-Ufer? Weil das ist ja eigentlich
das
relativ
schön. Das war immer wunderschön.
Ja, ne?
Wunderschön, ja. Ich hatte da eine schöne große Wohnung 87 bis 91, allerdings mit Kohle noch.
Mhm.
Da war die auch sehr billig.
Und Toilette draußen, oder?
Nee, es war drin. Und ich hatte sogar einen Durchlauferhitzer im Badezimmer.
Ach.
Mir hat das überhaupt nicht gestört. Ich fand das toll. Das Paulinke-Ufer und auch gegenüber dieser türkische Markt, der da jeden Tag war.
Ja.
Und auch diese Mischung aus Deutschen und Türken der ersten Generation oder der zweiten. Ganz anders als heute.
Ja.
Also noch richtig Charakter.
Ach, stark. Dieser tolle Markt, der da ist, ja. Stimmt. Ich gehe da heute noch gerne rüber, das muss ich schon noch sagen. Mhm. Weil, das ist so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, ja. Aber du erkennst es ja noch aus einer anderen Zeit.
Ja.
Vielleicht.
Also bei mir im Haus wohnte über mir so ein total durchgedrehter Künstler und ganz oben eine türkische Familie, weil damals war das ja noch, ne? Und die türkische Mama da, die hat sich so um mich gekümmert. Ich habe immer ganz wehleidig geguckt, wenn ich krank war oder so, hatte mir Suppe gebracht. Ich war richtig integriert. Also ja, damals war das noch anders. Für mich war es anders.
Ja. Gehen wir noch weiter zurück. Du bist hier geboren in Wörsdorf. Da hast du die ersten Kindheitstage hier verbracht. Gibt es eine Anekdote oder eine Situation, an die du dich als Kind hier noch in Berlin erinnern kannst, die besonders schön war?
Ich bin halt, ich bin in Wilmersdorf geboren und bin dann aber, als ich 2 Jahre alt war, hat meine Mutter, die damals 21 war, so einen Film gedreht, der hieß Playgirl und da spielte Paul Hubschmidt mit und die beiden haben sich verliebt.
Mhm.
Und ich bin dann nach Grunewald gezogen in eine riesengroße Villa.
Wow.
Und damit war mein Ur-Berlin, hatte ich dann nicht, kannte ich nicht. Ich war immer nur in Grunewald. Und mein Umfeld blieb, bis ich 14, 15 war, die Pacelli-Allee oder die Clay-Allee runter bis nach Hallensee, runter bis zum Kudamm, alle Straßen rechts, links und dann wieder zurück. Alles andere hat mich nicht so tangiert.
Ja.
Ja, das hat sich jetzt schon ein bisschen geändert, aber auch Betonung liegt auf ein bisschen.
Das ist spannend, weil da bist du ja sehr behütet aufgewachsen, oder? Ich meine, Grunewald war doch damals auch schon...
Ja, also bis ich ins Internat kam mit 11, dann war das erstmal vorbei.
Ja.
Dann haben meine Eltern sich scheiden lassen, als ich 14 war. Dann war ich hauptsächlich in Südfrankreich,
wo
meine Mutter ein Haus hatte.
Wow. Deswegen sprichst du auch Französisch?
Nein, eigentlich spreche ich besser Französisch als Deutsch.
Ach, wirklich?
Ja.
Ach, das ist ja spannend.
Ja, weil ich so lange in Frankreich war, dass ich... teilweise Sachen anders, ein bisschen anders ausspreche manchmal und...
Wow, das ist ja toll. Und wo warst du dann, Südfrankreich?
In Gassin, das ist 4 Kilometer von Saint-Tropez entfernt.
Ach, klasse.
Da haben meine Eltern 1966 ein Haus gekauft, ein altes, ganz altes Haus und das haben sie dann schön gemacht im Laufe der Jahre. Und das haben sie, glaube ich, gekauft für damals 100.000 Mark.
Gibt es
das? Ich habe es geerbt und... hab's verkauft vor 10 Jahren.
Aha.
Für weit über 1 Million.
Wow, ja, das glaube ich, das hast du.
Ja, aber ich musste Erbschaftssteuer zahlen, 30%. So ist das, ja.
Und
ich musste das Haus verkaufen, weil das Haus war ein paar hundert Jahre alt und da hatte sich von unten Feuchtigkeit in das Gemäuer und die ganzen alten Balken waren zerfressen von Holzwurm. Und
das wäre
und dann gab es so ein Erdrutsch durch Regen, der Pool war gebrochen, also ich hätte 500.000 reinstecken müssen, das Geld hatte ich nicht, also habe ich es, nachdem ich es geerbt habe, erstmal 5, 6 Jahre lang vermietet.
Aha.
Und dann musste ich es leider verkaufen. Ja. Fehlt mir sehr.
Das glaube ich. Ist ja nicht nur materiell, sondern...
So viel dazu. Kauft niemals Häuser, die ein paar hundert Jahre alt sind. Egal, was man restauriert und anbaut und umbaut.
Ah ja, es ist ein Loch ohne... Wie sagt man? Boden ohne Loch? Nee, Loch ohne Boden.
Ja.
Wahnsinn.
Ein Dach. Ein Loch ohne Boden, ja.
Ja, total spannend. Das heißt, du hast da ganz viel deiner Jugend verbracht.
Ja.
Aber auch immer wieder, bist du dann immer wieder nach
Berlin? Immer wieder nach Berlin. Wir hatten immer noch das Haus in Grunewald.
Mhm.
Und als meine Eltern sich scheiden ließen, 78, da war ich 14, da kam ich immer noch regelmäßig nach Berlin.
Mhm.
Ja, und dann habe ich mein erstes Engagement nach dieser kurzen Schauspielschule, habe ich auch in Berlin bekommen.
Ach, wo denn?
Damals 1982 bei Kurt Hübner.
Aha, aha.
Ach. An der Freien Volksbühne Berlin.
Ach.
Ja.
Ach, weißt du noch das Stück?
Ratatüff.
Ach was. Ist ja toll. Und sag mal, wie war das für dich? Ich meine, als 14-Jährige, war dir so bewusst, dass es hier eine Mauer gab? Ich meine, du bist ja auch relativ viel raus und reingereist.
Es war mir bewusst in dem Sinne, dass wir durch die Zone fahren mussten.
Ja.
Aber ich war, sage und schreibe, vor der Maueröffnung noch kein einziges Mal im Osten.
Ja, ne, gab es wahrscheinlich auch gar keinen Anlass.
Nee, mein Vater war manchmal, der ging rüber ins Theater und so.
Ah ja.
Ich nicht. Und ich weiß, dass ich als Kind ein paar Mal mich irgendwo mit ihm so auf so ein Podest aus Holz, da gab es so große Fernrohre.
Ja.
Habe ich dann so rüber geguckt, fand das ganz interessant, aber dachte, nö. Es war ja alles nicht so optisch so attraktiv, ne? Es war
schon grau eher. Ja, gerade auch für junge Menschen. Ja,
und alles, was die halt durch den Kommunismus kaputt gemacht haben, ne? Die großen Museen, alles, was jetzt in Ost-Berlin wieder ist, war ja nicht.
Nee, stimmt.
Unter den Linden war platt, das BE haben sie irgendwie funktionierte, aber es war schon alles ziemlich rott und hat mich jetzt auch nicht so angezogen. Mhm. Meine Mutter war dann sehr links und war halt auch befreundet mit den ganzen Biermann und Konsorten.
Naja.
Aber da war ich auch noch zu jung. Es hat mich nicht interessiert. Da war ich im Internat.
Ja. Hat dich. Wo warst du im Internat? Das war in Frankreich?
Mehreren. Also ich war in der Schweiz.
Ah ja.
2 Jahre auf so einer Rudolf-Steiner-Schule. Und dann war ich auf Summer Hill. Anti-autoritär.
Wow.
Ja. Das hat nicht funktioniert, weil da sollten die Kinder motiviert werden zum Unterricht. Und ich habe halt lieber mit meinen Barbies gespielt, so mit 12 und so. Und dann war ich wieder in der Schweiz, dann war ich in England und dann in Südfrankreich. Das war mein letztes Internat, das war in der Nähe von Cannes, in Mougins.
Oh, wow. Wow, da bist du aber als Kind schon viel rumgekommen.
Ja.
Gab es irgendwas, wo du dich am wohlsten gefühlt hast, neben Berlin dann vielleicht? War das in diesem schönen alten Haus?
Ja, es war schon Saint-Tropez.
Ja.
Es war einfach, also ich bin natürlich in einem relativ wohlhabenden Zuhause aufgewachsen, was aber später nicht mehr so war, weil mein Vater hat das Geld auch rausgehauen und da war dann, als er tot war, nichts mehr. Aber wir hatten ein Chalet in der Schweiz und wir hatten das Haus in Saint-Tropez und ein Haus in Berlin, also es war alles auszuhalten, ja. Aber Südfrankreich... Einfach der Geruch, die Farben, die Zirpen, die Märkte dort, das ganze Leben, wenn du nicht gerade Juli, August da bist, wo es ekelhaft ist und voll und
so heiß auch.
Und heiß und schrecklich. Wobei, so heiß war es früher nicht. Jetzt ist es da richtig heiß.
Ein Klimawandel.
Aber in Berlin auch.
Ja, ja.
Ja, und ich bin schon sehr, 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 sehr französisch affin. Sehr.
Sehr spannend. Kennst du das deutsch-französische Volksfest hier in Berlin?
Ja, oder? Das noch?
Nee.
Da war ich als Kind manchmal, ja.
Ja, hat dir das gefallen?
Nö.
So Volksfeste gar nicht so dein Ding.
Nicht so richtig. Vielleicht, als ich 7, 8, 9 war, aber ich hatte immer Angst vor allen Karussellen.
Ja, oh ja.
Auch vor Riesenrad. In Saint-Tropez gab es auch so einen Lunapark. Da war ich einmal drauf. Und mir war so schlecht. Ah. So schlecht. Ich war seekrank über Stunden. Also,
oh Gott.
Ich bin jemand, der gerne beide Füße auf dem Boden hat.
Ja, ich wurde mal gezwungen, durch einen Freund in so einem Karussell zu sitzen zu bleiben und musste dann mehrere Runden hintereinander damit fahren. Seitdem gehe ich auch irgendwie da hat sich das mein Körper gemerkt.
Nee, Riesenrad war nicht das Problem, wovor ich Angst hatte. Wie heißt das, wo man so...
Achterbahn.
Achterbahn.
Ah.
Das war die Hölle auf Erden.
Das glaub ich.
Nie wieder. Ich bin mit wackeligen Knien da raus und saß dann völlig bedröppelt und terrorisiert in einer Ecke. Nee.
Sag mal kurz, dein Vater, du sagst das rausgehauen, hat er einfach gelebt oder?
Er hat Geld verdient, aber du weißt schon, die Kinostars, auch wenn mein Vater über 100 Filme gedreht hat,
wow, ja.
Die Filme waren in den End 40ern, 50ern, 60ern. Und die haben schon gutes Geld verdient. Diese Riesenvilla, in der wir gewohnt haben, da haben wir mietfrei gewohnt.
Wow.
Weil seine erste Frau war eine Adlige. Ursula von Teubern und die war befreundet mit der Familie Siemens. Und mein Vater hatte 1961 hier am Theater des Westens den Higgins übernommen. Da haben wir auch 2 Millionen Platten verkauft. Das war der größte Erfolg, den es jemals gab in einem deutschen Theater. Aber da wurde die Mauer gebaut.
Ach.
In der Zeit. Und da sind natürlich die Siemens abgehauen aus Berlin.
Ach du Scheiße, ja.
Und haben ihr Familienhaus Paul überlassen.
Ach.
Mit seiner damaligen Ursula von Teubern. Und wir mussten aber die Angestellten, ich war noch nicht geboren, die Angestellten mit übernehmen. Da waren noch 3 oder 4, die da wohnten. Eine alte Gouvernante, ein Gärtner, ein Chauffeur, die hatten wir dann.
Wow.
Und Paul musste eigentlich nur die Unterhaltskosten des Hauses bezahlen. Ja.
Wahnsinn.
Ja. Und
das ist eine spannende Geschichte.
Dementsprechend haben wir weit über unserem Niveau gelebt.
Hm.
Jo. Und was wollte ich denn sagen? Irgendwas Tolles wollte ich sagen. Ja.
Woran du dich
vergessen, ne?
Eine schöne Anekdote als Kind noch. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen. Das ist immer eine spannende Geschichte. Wow, da habt ihr das. Das Haus steht ja heute noch, oder?
Das steht noch, das ist aber dann irgendwann haben die Erben das in den 80ern. Wollten da Miete, dann war das aufgeteilt in mehrere Parteien.
Mhm.
Und mein Vater ist 2001 gestorben und wohnte dann in einem Teil des Hauses, aber im kleinen Teil, riesengroß. Dieses Haus hatte mehr, 2000 Quadratmeter.
Boah.
Ja. Und das hat ein Galerist, ein sehr bekannter Kunsthändler erworben.
Aha. Aber interessant. Und dann sind die Siemens weg, weil sie durch die geteilte Stadt nicht mehr so agieren konnten, wie sie denn wollten?
Nee, wir hatten einfach Angst.
Ach so.
Ah. Wir hatten ja alle Angst. 1961, als die Mauer gebaut wurde, war hier Flucht aller Wohlhabenden. Alle, die dachten, das wird hier
übernommen.
Konnte man ja nicht wissen, dass es nicht so wird.
Stimmt, das habe ich bei einem. Es hat mir schon mal jemand erzählt, dass das alle wichtigen großen Köpfe, alle tollen Kreativen sind.
Nee, die Kreativen sind geblieben.
Die sind geblieben.
Die Kreativen fanden das spannend. Und Berlin war ja auch viel schöner, als noch eine Mauer war. Bist du zufällig Ossi?
Nee.
Also ich als Berlinerin fand es toll, als es noch geteilt war. Es hatte eine andere Atmosphäre. Es war besonders. Man traf überall immer ähnliche Leute. Es war eine Atmosphäre, die gibt es immer noch ein bisschen hier.
Ja.
Aber ich finde, Berlin hat so ein bisschen seine Seele verloren. Zumindest für mich.
Du hast also das Gefühl gehabt, dass...
Jetzt ist es eine riesengroße Stadt, die für Künstler und Avantgardisten und Start-ups toll ist, aber es ist nicht mehr in Berlin.
Ist nicht mehr so persönlich?
Nee, schon gar nicht der Ostteil der Stadt.
Weil,
nicht für mich,
ja?
Weil ich damit nichts verbinde.
Okay,
nichts.
Ja.
Weder Orte noch Kneipen, noch Freunde, noch Atmosphären. Das ist ja alles auch so clean.
Ja.
Nee, und der Osten war toll. Es war super. Kreuzberg, da gab es halt das Exil, hieß das, da am Paul-Linke-Ufer. Und dann ging man in das Stammhaus vom Einstein in der Kurfürstenstraße. Dann gab es die Paris-Bar. Es gab so 10 Orte, alles. Es war eine tolle Stadt, spannende Stadt.
Hast du das mitbekommen, als die ganzen Größen wie David Bowie etc. hier lebten und Musik
machten? Ja, aber da war ich noch sehr jung.
Ah, ja.
Also David Bowie war mal mit Romy Haack. Und meiner Mutter und noch ein paar Leuten bei uns in der Villa.
Aber
ich wusste nicht, wer das war. Ich weiß nur, dass er klapperdürr war und sehr, sehr krank aussah. Da war ich so 14, 15.
Wahnsinn.
Ja, ich bin ja 64 geboren und das war so am Ende der 70er Jahre.
Ja, ja.
Also das war noch so, ich habe die Sachen mitbekommen, aber es wurde halt wahnsinnig viel gefeiert.
Ja.
Es war so ein bisschen eine Atmosphäre in Berlin, vielleicht wie auch in Berlin der 20er Jahre. So.
Ach was.
Man weiß nicht, die Welt könnte untergehen und...
Sehr spannend. Und sag nochmal, das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt. Dein Berlin, das ist ja auch deine Sicht auf die Dinge. Du hattest das Gefühl, es war eine größere Gemeinschaft hier, als es heute ist?
Ja, auf jeden Fall.
Kann man das so sagen? Also ich finde es total interessant, weil ich habe auch Berlin noch vor dem Fall der Mauer mitbekommen, aber...
Es waren halt wahnsinnig viele... Alternative auch, die fand ich dann nicht so prickelnd, die hier waren, weil sie nicht in Dienst mussten, weil sie billig wohnen konnten. Viele Hausbesetzer, aber die waren nicht in Charlottenburg. Aber Punker, also Berlin war auch echt dreckig, voll. Nicht überall, aber viel. Und dadurch hat sich natürlich der Radius verkleinert. Und ist ganz spannend.
Wahnsinn. Sag mal, dann hast du hier dein erstes Engagement bekommen, ja. Theater. War das schon klar, dass du als junge Anuschka Schauspielerin werden wolltest, weil das familiär so geprägt
war? Ja, also ehrlich gesagt war ich nach meinen vielen Schulwechseln und meinen vier Sprachen und so, ich war total chaotisch und wusste nicht so richtig, was ich machen will. Nicht so richtig, richtig. Aber meine Mutter hat, nachdem ich mit Ach und Krach mit 17 die mittlere Reife geschafft habe,
ja,
nicht mal Abitur, habe ich dann später, 10 Jahre später nachgeholt.
Wow,
ja,
toll.
Aber habe ich es nie genutzt. Also auf jeden Fall war ich 1,5 Jahre. Sie war bei Strasberg, genau so war das. Sie war bei Lee Strasberg, hat so einen Kursus gemacht für Profis.
Mhm.
Und ich bin mit, weil ich noch nicht volljährig war und habe mir das so angeguckt. Und dachte, oh, das wäre toll. War zwar etwas geschockt über diese ganzen, diese Method Actor, die heulen und schreien und sie am Boden wälzen und dachte, oh. Aber ich habe gedacht, na gut, da ich jetzt fertig bin, ich kann das ja mal probieren.
Ja.
Dann bin ich da genommen worden, was nicht schwer ist, weil jeder, der zahlte, konnte dahin. Das ist leider so. Ja, ist leider so. Ja, und dann war ich da 1,5 Jahre und eigentlich hätte ich noch mal 1,5 Jahre zurückgemusst, aber ich war dann in den Sommerferien in Berlin. Im Sommer haben die zu, weil in New York da 40 Grad herrschen. Und da lag bei meinem Vater im Wohnzimmer ein Theater heute, diese Zeit.
Ja, ja.
Und da stand, was in Planung, was in Vorbereitung ist und was jetzt ist. Aha. Da stand, dass Kurt Hübner zusammen mit Peter Zadek,
aha,
ein großes Vorsprechen vorbereitet. Habe ich angerufen, haben sie gesagt, nee, sie sind zu jung mit 18 und sie haben auch keine deutsche Schauspielschule besucht und überhaupt, nee, kommen sie noch mal in 2 Jahren. Ich gesagt, hier. Ich war damals echt schräg drauf. Dann habe ich mich erkundigt über 1000 Leute. Ich kannte natürlich über meine Eltern Otto Sander und Peter Fitz, kannte ja alle.
Ja.
Wer die Assistenten sind von Peter Zadek und von Kurt Hübner und so. Und dann habe ich die echt nachts raustelefoniert.
Ach.
Die Nummer. Und damals gab es ja noch Telefonbücher.
Ja.
Corinna Brocher und Rosie Ricks. Ich will vorsprechen, hier ist Anuschka Renzi, meine Eltern sind und ich möchte vorsprechen. Rose sagte, well, just come there. Kam ich, haben sie mich irgendwie am zweiten Tag, ich saß 2 Tage immer da draußen vor der Freien Volksbühne mit meinem Walkman und so. Und dann hat irgendwann der Zadek, ja klar, 82,
ja,
haben sie mich auf die Probebühne geholt.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Sehr toll.
Und ich sollte vorsprechen. Und dann habe ich habe aber nichts auf Deutsch. Wie? Nee. Das fand Zadek super, weil der hat ja in England jahrelang inszeniert.
Ja.
Ja, eigentlich in England, also deutscher Jude, aber England, ja. England inszeniert, in England gelebt. Hat er mich auf Englisch die heilige Johanna von Shaw vorsprechen lassen.
Wow.
Ja, fand er mäßig gut. Hat mich nach Hause geschickt und hat gesagt, hier, mach mal auf Deutsch die Antigone von Anoué. 4 Tage später bin ich gekommen und habe die alle umgehauen.
Echt?
Ja. Und dann bin ich engagiert worden. Und dann kam ich erst an die Freie Volksbühne und dann für 4 Jahre ans Hamburger Schauspielhaus.
Toll. Unter Zadek dann. Wow, wie war das mit ihm, die Zusammenarbeit?
Ich habe ihn geliebt, er hat mich geliebt, aber er konnte auch sehr böse sein. Er mochte keine sogenannten Staatsschauspieler,
ja,
die rumtönen und ihre Stimmen wirken lassen, fand er alles schrecklich. Er mochte Leute, die, er hat immer gesagt, hört euch einander zu, hört doch zu und antwortet. Einfach mal zuhören und nicht immer denken, was ihr als nächstes sagt. Und wenn es langweilig war, ich weiß noch, ich hatte da eine Szene mit Uwe Bohm, hier in Peer Gynt am Berliner Ensemble.
Ja.
Er ist aufgestanden und hat gesagt, ich glaube euch kein Wort, ich gehe jetzt nach Hause, ihr könnt alleine weiter proben. Und dann kam er am nächsten Tag, also es war schon spannend. Aber er hat einen dazu gezwungen, wahrhaftig zu sein.
Toll.
Ja, und er hat auch die Leute zusammengestellt, die alle irgendwie Macken hatten. Das fand er aber toll. Er wollte keine glatten Menschen. Ja. Es war, und Hamburg war ein tolles Ensemble. Es war die Hälfte Alkoholiker.
Das ist schön, das
aber es war schon toll, ja.
Und es hat dich geprägt dann die,
einfach
oder?
Wahnsinnig froh, dass ich mit ihm so viel gearbeitet, ja, habe, dass ich in Zürich mit Hollmann und Nölte arbeiten konnte, dass ich mit den Großen und Buckwitz und dann später, als das alles vorbei war, weil die alle tot waren und ich Boulevard gemacht habe und Fernsehserien und Reality, da war ich nicht ganz so traurig wie andere, weil ich einfach etwas hatte, von dem ich zehren konnte.
Ja.
Ich hatte diese schöne Zeit erlebt und auch noch in sehr jungen Jahren,
ja,
bin jetzt 60 und habe das alles schon erlebt und bin mit den Neuen nicht vernetzt. Ich habe es probiert, bei Rehse, bei Kastorf und so, die interessieren sich nicht für mich. Also das ist halt so, weil ich halt zwischendurch 10 Jahre lang Serien gedreht habe.
Ist das der Grund, meinst du, ja?
Ich glaube schon, ja.
Ist das weil, noch immer der Grund? Weil früher kann ich es vielleicht.
Ich glaube, wenn du ständig wie ich bei RTL und bei der Bunten und überall immer in so Kacke warst, weil du mich aufgepasst hast, weil du keinen Karriereplan hattest, dann wirst du von einigen Leuten nicht mehr wirklich ernst genommen und die lesen auch nicht deine Vita, die gucken nicht, wie hat das. Aber sind halt auch Klicken, sind halt Menschen, die zusammen sind. Es ist, wie es ist. Ich meine, immerhin habe ich oft in Worms gespielt und in Bad Hersfeld. Aber
unter Wedel, ja, genau. Wahnsinn. Das, du sagst gerade, wäre das ein Ding, wo du dir gewünscht hättest, da von außen eine gewisse Hilfe oder einen Agenten zu haben?
Ja, ich hätte einen PR-Berater gemacht. Hatte ich nicht. Ich hab immer viel zu offen gesprochen. Ich habe, will das jetzt nicht jammern, aber ich glaube, meine Mutter war nicht als Mutter gedacht. Sie war massiv egozentrisch, jung und war ein Hippie und hat mich halt auch jahrelang aus der Schule genommen, mit mir nach Indien gereist, als ich 10 war.
Wahnsinn.
Ja, und dass ich natürlich später, als ich die Aufmerksamkeit der Medien bekam, habe ich das verwechselt mit Liebe.
Aha.
Und habe immer gedacht, die meinen es gut mit mir, die mögen mich. Die haben mich gerne. Und dann habe ich irgendwie um Kopf und Kragen geredet. Ja.
Da sagst du aber was ganz Spannendes.
Ja. Ich verstehe. War da überhaupt nicht vorsichtig. Ich hatte keine Strategie.
Ja.
Und dann wussten sie nicht, was ist mit der. Die spielt am Hamburger Schauspielhaus, am Zürcher Schauspielhaus, am Burgtheater.
Ja.
Spielt mit Isabelle Huppert im Paris-Theater. Und dann macht sie Playboy und macht eine Serie. Und dann macht sie das, dann macht sie was. Also es war so. Ich hatte da keinen Plan, weil ich habe das ja nicht wieder ernst genommen. Ich habe das, es hat mir einfach Spaß gemacht.
Ja.
Und ich habe mich gefreut, aber ich saß nicht dann, ich bin jetzt Schauspielerin. Ich habe mich auch nie so darüber definiert. Ja.
Ich finde es ganz toll, dass.
Dadurch bin ich so ein bisschen raus aus den Klicken, wo ich früher war. Das habe ich schon gemerkt, dass viele Leute, mit denen ich früher eng war, die sogenannte Hochkultur machen, die mit mir nicht mehr so richtig. Ne? Also zumindest engagieren sie mich nicht. Ich werde manchmal noch zu Premieren eingeladen, aber die wissen nicht, wo sie mich hinstecken sollen, weil man in Deutschland immer in eine Sparte gehört. Mhm. Man muss sich entscheiden. Ja. Das kann ich nicht, weil ich es einfach zum Beispiel nicht ausstehen kann, kein Geld zu haben. Ich halte diese Zeiten nicht aus. Da mache ich halt Dschungelcamp oder jetzt Kampf der Reality Stars, oh, weißt du, oder ja, und dann komme ich da natürlich immer weniger wieder hin, wo ich gerne hin möchte, aber ich habe jetzt auch aufgegeben. Ist mir jetzt wirklich egal.
Aber ich finde, also ich, ja gut, das ist immer eine Wertung, die möchte ich eigentlich an dieser Stelle gar nicht machen, aber ich finde es erstmal stark, dass du für dich selber argumentierst und auch handelst und auch Verantwortung übernimmst und dann auch ein Stück weit sagst, ey, das ist, du sagst ja, ich möchte auch Geld verdienen, ich möchte meine Miete bezahlen.
Ich bin halt so aufgewachsen
und
ich war nie jemand, der ein hungernder Künstler sein wollte. Ich war auch nie bereit, in irgendwelchen Off-Theatern irgendwie für 30 Euro Abendgage zu spielen. Ich habe zwar Filme gedreht, die nie jemand gesehen hat von der Filmhochschule und so, aber ich war schon immer auch pekuniär, aber nicht als ich jetzt am Berliner Ensemble war, sondern es diese Zeit vorbei war.
Ich finde es so schön und trotzdem schade, weil du da was sagst, was ich auch immer wieder in Erfahrung bringe hier, speziell natürlich in Deutschland, wo ich lebe und auch die meisten Erfahrungen gemacht habe, aber dass man oft auf das zurückgesetzt wird, was dich scheinbar gerade aktuell betrifft und gar nicht mal dahinter guckt oder dich mal ausprobiert oder dich mal auch vorsprechen lässt und Arbeitsvorsprechen. Ja, verrückt.
Das klingt niemand.
Verstehe ich nicht.
Ja, das kennen wir. Ja, da kennen die mich aus dem Fernsehen, wo ich 9 Jahre lang die Gräfin gespielt habe in Forsters Wald. Genau, da konnte ich jetzt.
Das ist doch super. Ist
eigentlich gut. Da konnte ich nicht viele Facetten zeigen.
Nee, es ist ja auch eine Serie. Also, da bist du ja auch festgelegt.
Das war früher, aber.
Ich muss sie nochmal so, damit jemand, man dich gut hört.
Mir hat nie jemand die Möglichkeit, mal was völlig anderes zu zeigen.
Ja.
Ja. Und irgendwann bin ich müde. Ich bin des Kämpfens müde.
Ich kann nur ein bisschen näher kommen.
Wenn mich mag, der soll mich nehmen und die anderen sollen es lassen. Ich kann nicht mehr.
Wahnsinn. Interessant, ja, aber trotzdem, ich meine, das ist die Frage, ne, was ist Erfolg? Jeder hat ja eine andere Definition von Erfolg und ich finde das ja wahnsinnig erfolgreich, dass du schon so lange dabei bist und immer noch auch in diesem Beruf bist und
davon lebst. Auf jeden Fall noch bekannt bin, ja.
Ja, und bekannt bist und aber auch davon lebst.
Ich lebe davon schon immer.
Du musst nicht
mal sehr gut, mal normal gut, aber
das ist doch auch ein Erfolg.
Ja, ist auch ein Erfolg. Ich bin natürlich schon traurig, wenn ich jetzt ins Theater gehe und mir tolle Sachen angucke und ich einfach nicht mehr dabei bin. Ich gehöre nicht mehr dazu, weißt du, das ist so. Und dann muss ich teilweise wirklich Sachen spielen, die ich wirklich nicht spielen würde, wenn ich nicht müsste.
Dein Gesicht war jetzt eben toll. Das ist aber ein Podcast, kann ja keiner sehen.
So schlechte Boulevardkomödien. So schlechte.
Ja.
Wenn man dann irgendwelchen Leuten ausgesetzt ist, wo man denkt,
also es ist ein kleiner Aufruf für euch da draußen. Anuschka Renzi, meldet euch bei ihr über die sozialen Medien, wo auch immer. Sie ist da sehr offen, habe ich das Gefühl. Schadet ja nichts, ne? Wer weiß, was passiert. Kann ja gut sein. Also ich finde dich spannend, du bist eine sehr vielschichtige Person. Und wenn man, also was meine Erfahrung ist, wenn man mal hinter die Fassade guckt und klar, nicht nur die öffentliche Anuschka, sondern auch mal dahinter. Wir haben jetzt hier nicht nur die knapp 30 Minuten miteinander verbracht, sondern auch davor nett uns unterhalten. Und ich finde, du bist ein sehr tiefgründiger Mensch. Also du hast ja total spannende Gedanken. Da lohnt sich das echt vorher mal nicht, sich seinen Vorurteilen hinzugeben.
Hattest du Vorurteile auch?
Nee, dafür kenne ich dich zu wenig. Ich habe dich mal über Nora Jensen kenne ich dich ein bisschen, weil ich ja mit Nora mal bei den Stachelschweinen war und da hat sie mir von dir erzählt. Ich versuche so unvoreingenommen an ein Gespräch zu gehen. Ich habe auch nicht großartig viel über dich gelesen, weil ich will dich ja in diesem Gespräch genauso kennen wie hoffentlich.
Bist du mit Nora noch befreundet?
Ja, also ich bin jetzt nicht befreundet, aber wir haben nicht mehr so viel Kontakt. Nora, liebe Grüße an dieser Stelle.
Hallo Nora.
Und ich möchte, dass die Hörer und Hörerinnen genauso neutral an die Sache gehen wie ich. Deswegen stelle ich dir so Fragen, die ich hoffe, dann auch bei den Hörern da draußen genauso ankommen. Deswegen möchte ich nicht irgendwie schon vorgefertigt sein, sondern fand das sehr spannend, was du jetzt erzählt hast. Und ich könnte immer noch so weiterreden. Eine oder zwei kleine Fragen habe ich noch und dann ist auch Schluss. Du hast gerade gesagt, was sicherlich, und das gehört nun mal zu den größten Formaten in dem deutschsprachigen Raum, hat dir die Popularität trotzdem, also hast du das Gefühl, hat dir das trotzdem was nochmal on top gebracht, als du bei Ich bin ein Star, holt mich raus warst? Oder war das eine Sache, das war schön, das war spannend, das war auch mal interessant?
Es war weder schön noch spannend. Es war sehr viel Geld. Und,
das ist so schön.
Ja, es hat bestimmt meinen Bekanntheitsgrad gesteigert, aber es hat mir keine Film- und Fernsehrollen eingebracht. Nee.
Interessant, ja.
Aber ich denke mal, für Privattheater kann es nicht schaden, wenn man den Namen noch kennt.
Ja, das stimmt. Und gibt es denn, ich habe ja schon ein bisschen rausgehört, aber gibt es denn noch eine Rolle, sowohl im Film als auch im Theater, wo du sagst, oh, da brennst du, da hättest du richtig Lust. Muss jetzt gar nicht spezifisch, kann ja auch eine Figur sein, die dir liegt, besonders weil du einfach Bock hattest, weil du die so noch nie spielen durftest. Gibt es da was, wo du sagst, das wäre noch ein großer Traum?
Ich würde gerne Wer hat Angst vor Virginia Woolf spielen. Habe ich auch schon überall versucht, aber wurde gerade vor 3 Jahren, wurde vor 4 Jahren. Mhm. Ja, und im klassischen Theater gibt es überhaupt keine Rollen für ältere Frauen. Für Frauen.
Wahnsinn.
Und die 60 über 60 gibt es nicht. Und was Film und Fernsehen angeht, würde gerne mal mit Oskar Röhle arbeiten.
Ah ja. Spannend. Warum?
Weil ich finde seine Art zu arbeiten toll. Ich finde diese Schauspielführung, das Zulassen, was er macht, wunderbar.
Wow, schön. Hast du noch ein paar letzte Worte, Anuschka?
Ja, ich hoffe, dass wir bald wieder die Angst verlieren vor einem Weltkrieg.
Hm.
Dass wir hier nicht aufrüsten wie die Verrückten. Ja, ich habe nämlich gehört von einem Politiker, den ich privat kenne, dass die alle Bunker wieder fit machen in Berlin. Das finde ich jetzt nicht sehr erquickend, aber ist so.
Mhm.
Ja, und dass wir bald irgendwie eine positiveren, friedlicheren Zeit entgegengucken. Schon hart im Moment, finde ich so. Wenn man sensibel ist, ne?
Ja, sagst du was Wahres. Das wäre nochmal ein eigenes Kapitel, was da aufgeht. Ich versuche mir das, also ich bin sehr neugierig und gucke mir viele unterschiedliche Nachrichten an. Also nicht nur, sagen wir, was wir kennen.
Ich wohne ja hier neben der Synagoge.
Ja.
Wenn ich mir angucke, dass das Hochsicherheitstrakt sein muss heutzutage,
Wahnsinn.
Finde ich schon traurig.
Ja.
Stimmt. Egal, wie scheiße sich die Israelis im Moment
das benehmen, ist eine andere,
aber genau. Trotzdem, dass wir in einer Welt leben, wo wir vor Islamisten Angst haben müssen, vor überhaupt vor Extremen, das finde ich schlimm. Ja, aber ich hoffe, dass das bald besser wird. Es soll ja alles sich vielleicht, gibt es ja sowas wie Konstellationen, die bestimmte Energien verdrängen, falls es sowas gibt. Ich bin null esoterisch.
Ich auch, aber ich glaube an Energien, da glaube ich schon dran.
Ja?
Ja, da bin ich definitiv. Ja, ich glaube immer an das Gute und ich glaube auch, dass am Ende es immer alles gut wird, auch wenn es ist ja alles wie ein Yin und Yang, es gibt Weiß und Schwarz, Hell und Dunkel.
Ich glaube nicht immer alles, was du denkst. Das ist
ja, das ist auch richtig, stimmt. Ja. Ja.
Ich glaube, das Problem ist, dass wir durch die Corona-Zeit alle sehr gelernt haben, was positiv und negativ ist, so für uns selbst zu sein. Und dass es teilweise immer noch nachhängt, dass soziale Interaktion und hat sich sehr, sehr ausgedünnt.
Das
ist mir schon aufgefallen.
Ja,
nicht?
Komischerweise ist mein Umfeld relativ stark noch, also auch meine Freunde, zumindest habe ich das Gefühl, da bin ich relativ sozial gut aufgehoben. Ich merke aber natürlich generell eine, sagen wir mal, eine größere soziale Oberflächlichkeit. Mag sein, dass es mit Corona zusammenhängt, aber auch, glaube ich, auch mit dem, was du gerade sagst, die persönlichen Ängste. Angst ist ja immer für mich ein guter Begleiter, wenn er dich schützt, aber Angst ist auch ein schlechter Begleiter, wenn er dich dazu verleiten lässt, nur noch dich zu sehen und gar nicht mehr über den Tellerrand zu gucken.
Ja, ja.
Und dann finde ich Angst schwierig und ich versuche nicht Angst zu haben, gerade auch wenn die Situation weltpolitisch...
Ich bin jetzt auch nicht vor Angst paralysiert.
Nein, ich weiß.
Aber ich besitze ja den Schweizer Pass.
Ja.
Und ich denke manchmal, ja, also wenn es schlimmer wird, gehe ich in die Schweiz zurück.
Sagst du mir, wo du bist, glaube ich nach.
Es ist nur so teuer, deshalb gehe ich da nicht hin, aber sonst würde ich da leben.
Oh, weil ja, nein, bleibt man noch hier, Anuschka. Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Also ich hoffe, wir sehen dich noch ganz viel auf den Bühnen, vor der Kamera, egal wo.
Ich bin jetzt im Sommer in Bad Hersfeld.
Ach, toll. Freue
mich drauf, spiele ich im Sommernachtstraum.
Ja. Toll. Also, habt ihr gehört, im Sommer ab nach Bad Hersfeld, Sommernachtstraum, Anuschka Renzi. Vielen, vielen Dank für dieses...
Ja, auch alles Gute für deine Pläne. Und für den Jedermann, egal wo.
Na, und wir kommen ja da vielleicht auch nochmal zusammen. Da reden wir drüber, ja. Wir halten jetzt Kontakt. Und dann euch da draußen, danke für die Aufmerksamkeit und denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Ja, oder zumindest resilient.
Punkt.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.